Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In Griechenland, da wird es einen Regierungswechsel geben. Ministerpräsident Tsipras von der linken Syriza-Partei hat seinem Herausforderer von der konservativen Nea Dimokratia Mitsotakis bereits gratuliert. Für die Beschäftigten der Deutschen Bank sieht es düster aus. Weltweit sollen nämlich 18.000 Stellen wegfallen. Der Iran verstößt mit Ansage gegen das Atomabkommen und Atze Brauner ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Die Bevölkerung von Griechenland hat in den vergangenen Jahren viel gelitten unter den harten Sparauflagen durch die Europäische Union. Da wurden die Steuern erhöht, die Renten mehrfach gesenkt und viele Privilegien geschleift. Das alles musste eine linke Regierung unter Alexis Tsipras verantworten. Und heute, da hatten die Bürger von Hellas genug. Sie wählten ihre Regierung ab. Um ausgerechnet diejenigen an die Macht zu bringen, die es vor Jahren auch nicht so genau genommen hatten mit der Staatsverschuldung. Michael Lehmann aus Athen.
Es ist ein deutlicher Wahlsieg für die konservative Partei Nea Dimokratia. Mit knapp 40% der Stimmen kann sie laut Hochrechnungen mit absoluter Mehrheit regieren im griechischen Parlament. Sie braucht keinen Koalitionspartner, denn laut Verfassung bekommt die siegreiche Partei 50 zusätzliche Parlamentssitze als Sonderbonus, um eine stabile Regierung bilden zu können. Der künftige Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hatte sich auf genau diesen Sieg seiner konservativen Partei heute den ganzen Tag bereits eingestellt und sagte am Abend, er sei jetzt bereit, die Ärmel hochzukrempeln.
Ξέρω τις δυσκολίες που περιμένουν εμένα και τους συνεργάτες μου. Αντλώ όμως δύναμη από τη δύναμη του λαού, από αυτό το ορμητικό και πολύμορφο ρεύμα που συνενώθηκε στην κάλπη.
Ich kenne die Schwierigkeiten, die auf mich und meine Mitarbeiter zukommen. Es war ein starker Wille des Volkes, der an der Wahlurne angekommen ist. Mitsotakis hatte im Wahlkampf immer wieder von einem Kuchen gesprochen, der nun für alle Griechen größer werden solle. Damit meinte er vor allem mehr Wirtschaftswachstum, das auch durch ausländische Investoren bereits in den kommenden Monaten zu erreichen sei. Für die bislang regierende Syriza-Partei, die laut Hochrechnung auf nur noch 31,5% der Stimmen etwa kommt, ist es der Abend der Niederlage. Sie verliert den Regierungsauftrag. Allerdings hat sie nicht ganz so viele Stimmen verloren, wie die Meinungsforscher vorausgesagt hatten. Bei der letzten Wahl 2015 kam Syriza auf rund 5 Prozentpunkte mehr als bei der heutigen und konnte 2015 durch die Koalition mit den Rechtspopulisten die Regierung übernehmen. Heute Abend räumte der abgewählte Regierungschef Alexis Tsipras die Niederlage der Syriza-Partei im Athener Wahlzentrum ein.
Die Politiker έκαναν την επιλογή τους. Η λαϊκή ετοιμιγορία είναι για μας απόλυτα σεβαστή. Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να τον συγχαρώ για την εκλογική του νίκη.
Das Volk hat entschieden und wir respektieren die Stimme des Volkes. Ich habe vorhin mit Herrn Mitsotakis gesprochen, um ihm zu seinem Wahlsieg zu gratulieren. Zum Wahlerfolg der konservativen Nea Dimokratia haben auch Erstwähler wie die 17-jährige Maria Zafou beigetragen. Ich habe ja zum ersten Mal wählen dürfen und es ist gerade jetzt eine wichtige Zeit zu wählen. Für junge Menschen ist es entscheidend, die zu wählen, denen sie vertrauen können und nicht, was ihre Familien ihnen empfehlen. Ich glaube, wir haben von sehr vielen Parteien Schlechtes erfahren, aber es gibt weiter Chancen und einen Wechsel. Warum auch viele enttäuschte ehemalige Syriza-Wähler der bisherigen Regierungspartei den Rücken gekehrt haben, sagen Menschen wie der 41-jährige Yannis, der während der Syriza-Regierungszeit seine Arbeit und seine Wohnung verloren hat. Er erklärt in einem Park in der Athener Innenstadt, warum er gegen Syriza gewählt hat. Es ist nicht nur, dass du kein Geld hast oder keine Arbeit. Du fühlst dich auch von Tag zu Tag mehr abgetrennt von den Möglichkeiten, die andere haben. Du findest niemanden zum Kaffee trinken, keine Leute, um sich ganz normal zu unterhalten. Denn wenn sie dich so sehen, wie ich jetzt aussehe, dann danken sie erstmal ihrem Schicksal oder ihrem Gott oder was weiß ich, dass es sie nicht erwischt hat. Und du bist somit ganz alleine mit dir. Über die 3%-Hürde hat es der ehemalige Finanzminister Yanis Varoufakis mit seinem Bündnis Diem25 geschafft. Er wird vermutlich als Abgeordneter ins neue griechische Parlament einziehen. Kinal, die Nachfolgepartei der früheren sozialdemokratischen PASOK-Partei, hat bei der heutigen Parlamentswahl 8% der Stimmen erhalten. Für die große Mehrheit der Griechen ist das schlechte Abschneiden der rechtsextremen goldenen Morgenröte eine gute Nachricht an diesem Wahlabend. Sie kann laut aktueller Hochrechnung nicht wieder ins griechische Parlament kommen.
Griechenland hat den Wechsel gewählt, Michael Lehmann berichtete. Die Deutsche Bank zieht Konsequenzen aus ihrer Dauerkrise und aus der Talfahrt des Aktienkurses. Ein Jahr vor seinem 150. Jubiläum greift der Konzern zu drastischen Mitteln. Heute am frühen Abend ließ das Geldhaus ankündigen, es würden in den kommenden Jahren 18.000 Stellen wegfallen, 10.000 davon in Deutschland. Das alles, so ist die Hoffnung in der Konzernspitze, werde zwar viel Geld kosten, aber die Bank könnte das aus eigener Kraft schaffen. Der Preis dafür, etwa jede fünfte Stelle fällt weg. Mischa Erhardt berichtet aus Frankfurt am Main.
Nun ist es offiziell. Der Deutschen Bank steht ein rigoroses Spar- und Umbauprogramm bevor.
Mit dem Plan, den wir heute vorgestellt haben, leiten wir den wohl umfassendsten Umbau der Deutschen Bank seit Jahrzehnten ein,
sagte Konzernsprecher Jörg Eigendorf nach der Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bank in Frankfurt.
Es geht darum, konsequent unsere Stärken zu stärken und dort, wo wir nicht mehr so wettbewerbsfähig sind, uns zurückzuziehen. Dieser Umbau wird leider auch Arbeitsplätze kosten.
Und das nicht zu knapp. So sollen in den kommenden 3 Jahren bis 2022 rund 18.000 Jobs bei der Deutschen Bank wegfallen. Es trifft damit jeden fünften Arbeitsplatz. Nach Schätzungen der Arbeitnehmerseite könnte es in Deutschland allein zwischen 6.000 und 10.000 Stellen treffen. Allerdings ist geplant, dass der Abbau sozialverträglich ablaufen soll. Frank Schulze, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Deutschen Bank.
Naja, Stellenabbau ist grundsätzlich nicht gut. Aber wenn man sich das anschaut, dass ein Unternehmen ja eine Entscheidung treffen muss, die mit Stellenabbau einhergeht, und das gepaart mit vernünftigen Sozialplänen, die wir ja haben, die auch aktiv angewandt werden können, und das Ganze im sozialverträglichen Zusammenhang, denke ich, dass man das vernünftig hinbekommen kann in naher Zukunft.
Wie erwartet, plant die Bank neben dem Jobkahlschlag auch große Umbauten im Konzern. Es trifft hier vor allem die Investmentbank, also den Handel mit Wertpapieren und Devisen aller Art und die Beratung bei Firmenübernahmen, Fusionen und Börsengängen. So will sich die Bank aus dem Aktienhandelsgeschäft zurückziehen. Sie wird auch eine interne Bad Bank gründen, um Bilanzpositionen abzuwickeln, die aus Geschäftsfeldern stammen, die aufgegeben oder verkleinert werden sollen. Diese Abwicklungseinheit wird ein Volumen von rund 74 Milliarden Euro an Bilanzrisiken umfassen, rund ein Fünftel des Gesamtbestandes. Ziel ist es, durch den Sparkurs und den Umbau der Bank die Kosten um 6 Milliarden auf 17 Milliarden Euro jährlich zu senken. Die Notwendigkeit dazu hatte Christian Sewing bereits auf der Aktionärsversammlung der Bank im Mai ausgesprochen.
Wir haben noch immer zu hohe Kosten, die wir eben nicht direkt einer Leistung für unseren Kunden zuordnen können.
Der Umbau des Konzerns geht auch am Vorstand nicht spurlos vorbei. So hatte die Deutsche Bank bereits am Freitag bekannt gegeben, dass der Investmentvorstand Garth Ritchie das Unternehmen verlassen werde. Darüber hinaus werden noch 2 weitere Vorstände ihren Hut nehmen. All diese Neustrukturierungen schließlich sind teuer, denn unter anderem muss die Bank kündigungswillige Beschäftigte mit Abfindungen ködern. So rechnet das Management in den kommenden 3 Jahren des Sparprogramms mit zusätzlichen Belastungen von 7,4 Milliarden Euro. Allein in diesem Quartal soll der Verlust nach Steuern bei 2,8 Milliarden Euro liegen. Zwar will das Institut seine Wende ohne eine weitere Kapitalerhöhung schaffen. Allerdings müssen sich die Aktionärinnen und Aktionäre der Deutschen Bank weiter auf maue Zeiten einstellen. In diesem und im kommenden Jahr soll es keine Dividende geben.
Doch noch ein Happy End für die Menschen an Bord des Rettungsschiffes Alan Kurdi auf dem Mittelmeer. Das Schiff hatte 65 Menschen vor der Küste Libyens aus dem Wasser an Bord geholt. Doch der Versuch, sie an Land zu bringen, der scheiterte zunächst jedenfalls. Weder Malta noch Italien wollten das erlauben. Und es sah zunächst so aus, als würde sich das Geschehen um die Sea-Watch 3 wiederholen. Doch es kam anders. Wohl auch, weil bereits jetzt klar ist, wer die Flüchtlinge aufnimmt. Tassilo Forchheimer berichtet.
In einer Mitteilung der maltesischen Regierung hieß es, nach Gesprächen mit der Europäischen Kommission und der deutschen Regierung werde die maltesische Marine die Flüchtlinge von der Alan Kurdi übernehmen und sie in einen Hafen des Inselstaates bringen. Alle Migranten würden danach umgehend in andere Mitgliedsländer der EU gebracht. Keiner der Passagiere von Bord werde in Malta bleiben. Daraufhin wurde der Alan Kurdi eine Position für die Übergabe auf See mitgeteilt. Noch im Laufe des Abends könnten die Passagiere auf Malta ankommen, sagte CI-Sprecherin Carlotta Weibel.
Während wir natürlich unglaublich froh sind, dass diese 65 Menschen jetzt endlich in Sicherheit kommen, weisen wir gleichzeitig darauf hin, dass natürlich das Problem, das wir in der zivilen Seenotrettung haben, grundsätzlich überhaupt nicht gelöst ist. Es kann nicht sein, dass man Menschen in Not so behandelt, im Prinzip, dass sie wirklich trotzdem immer noch tagelang ausharren müssen, bis sie dann wirklich in Sicherheit kommen.
Das diplomatische Gezerre erinnert an einen ähnlichen Fall vor wenigen Wochen. Im April hatte die Alan Kurdi 11 Tage lang auf dem Mittelmeer ausgeharrt, um 62 Flüchtlinge an Land bringen zu können. Diesmal gab es eine schnellere Lösung, was auch damit zu tun haben könnte, dass die Hälfte der Migranten an Bord der Alan Kurdi nach Angaben ihrer Retter minderjährig sind.
Wir haben ein Boot voller Kinder, die in die Schule gehören, in Sicherheit gehören, auf jeden Fall nicht auf so ein Boot, was da dann eben tagelang alleine auf hoher See gelassen wird.
Die Organisation CI hatte die Flüchtlinge vor der Küste Libyens an Bord genommen und zunächst versucht, sie in Italien an Land zu bringen. Die italienische Regierung hatte jedoch ein Einlaufen in ihre Hoheitsgewässer verboten. Daraufhin hatte die CI Kurs auf Malta genommen. Zur gleichen Zeit nutzte Papst Franziskus das sonntägliche Mittagsgebet, um erneut auf die Lage von Flüchtlingen hinzuweisen. Die internationale Gemeinschaft dürfe es nicht hinnehmen, dass immer wieder Menschen in Libyen getötet werden, wie bei den Angriffen auf ein Flüchtlingslager in der Nacht zum Mittwoch, sagte der Papst und forderte humanitäre Korridore für Migranten in besonderer Not.
Corridoi umanitari per i migranti più bisognosi.
Unterdessen soll in Italien gegen Verantwortliche der italienischen Organisation Mediterranea, die gegen ein Verbot der Behörden 41 Migranten auf die Insel Lampedusa gebracht hatten, ein Verfahren eröffnet werden. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten die illegale Einwanderung gefördert. Wegen des gleichen Vorwurfs soll kommenden Dienstag die deutsche Kapitänin Carola Rakete auf Sizilien vernommen werden, weil sie am vergangenen Wochenende die Sea-Watch 3 mit 40 Migranten an Bord in den Hafen von Lampedusa gesteuert hatte.
Bundesinnenminister Seehofer hat inzwischen mitgeteilt, Deutschland werde 40 Gerettete aufnehmen, darunter 20 von der Alan Kurdi. Im Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat, da hat die Bundeswehr bereits viele Aufgaben übernommen. Sie bildet im Irak Soldaten aus, in Mali ist sie präsent und im syrischen Kriegsgebiet fliegen Bundeswehr-Tornados Aufklärungsflüge von Jordanien aus. Doch jetzt kommt offenbar noch mehr auf die Deutschen zu. Die USA wollen sich teilweise aus Syrien zurückziehen und suchen Ersatz. Und da fiel der Blick auf die Deutschen. Und dieses Mal geht es angeblich nicht um technisches Gerät oder Know-how, sondern um Bodentruppen. Theo Geers.
Die USA wollen sich aus Syrien weitgehend zurückziehen. Deutschland und andere Verbündete sollen die Lücken wieder schließen. Am Freitag war James Jeffrey, der US-Sondergesandte für Syrien, in Berlin, um der Bundesregierung die unangenehme Forderung aufzutischen. Wir wollen von Deutschland Bodentruppen, um unsere Soldaten teilweise zu ersetzen, berichtet Jeffrey nun der deutschen Presseagentur und der Welt am Sonntag. Eine Antwort erwarten er und US-Präsident Trump noch im Juli. Es geht um Ausbilder, Logistiker und technische Hilfskräfte der Bundeswehr. Sie sollen im Nordosten Syriens an der Grenze zum Irak und zur Türkei die syrischen demokratischen Kräfte, kurz SDF, unterstützen. Die SDF hatten im März mit US-Hilfe aus der Luft die letzte Bastion der islamischen Terrormiliz IS erobert. Trump wiederum hatte schon vorher im Dezember letzten Jahres erklärt, die rund 2000 US-Soldaten in Syrien abziehen zu wollen, dies aber inzwischen dahingehend geändert, 400 zunächst im Land zu lassen. Damit würden rechnerisch 1600 Soldaten fehlen, die nun andere Länder stellen sollen. Wie viele davon auf die Bundeswehr entfallen könnten, sagte Jeffrey nicht, es würden aber Hunderte benötigt. Dies sollen aber offenbar keine Offensivtruppen sein. Es gehe nicht um Einsätze gegen den IS, der im Untergrund noch präsent ist. Solche Einsätze sollen weiterhin die SDF-Kräfte übernehmen. Deutsche und andere Truppen sollen dies nur absichern. Bisher unterstützt die Bundeswehr den Kampf gegen den IS von Jordanien aus mit mehreren Tornado-Aufklärern und einem Tankflugzeug. Außerdem sind rund 160 Ausbilder im Irak im Einsatz. Das Mandat hierfür läuft noch bis Ende Oktober. Anfang Juni hatte Außenminister Heiko Maas aber erklärt, die Bundesregierung sei zu einer Verlängerung bereit. Dies müsste in jedem Fall der Bundestag genehmigen. Die nächste reguläre Sitzungswoche ist aber erst im September. Eine Ausweitung des Mandats um Bodentruppen oder gar ein eigenes, neues Mandat sind aber mit der SPD nicht zu machen. Deutsche Bodentruppen wird es mit uns nicht geben, erklärte Thorsten Schäfer-Gümbel, einer der drei kommissarischen Parteivorsitzenden, am Vormittag via Twitter. Johann Wadephul, der Außen- und Verteidigungsexperte der Union, plädiert hingegen dafür, die Bitte der USA nicht reflexartig zurückzuweisen und erst einmal sorgfältig zu prüfen. Das wiederum geht reflexartig der Linken schon wieder zu weit. Parteivize Tobias Pflüger lehnt solche Gedankenspiele, sprich die Prüfung, ab. Einen Einsatz selbstverständlich auch. In jedem Fall setzt die Anfrage der USA Regierung und Koalition unter Druck. Denn irgendeine Antwort müssen sie geben. Wir werden mal sehen, was am Ende aus Berlin kommt, orakelt der Syrien-Beauftragte Jeffrey. Heißt übersetzt, Washington wartet jetzt erstmal ab.
Das Atomabkommen, das Iran 2015 abgeschlossen hatte, erlaubte dem Land die Anreicherung von Uran bis zu einem Wert von lediglich 3,67%. Daran will sich Iran nun nicht mehr halten. Die 60-Tage-Frist ist heute abgelaufen. Sie galt den Europäern. Die wollten den Iran zwar im Abkommen halten, wissen aber nicht wie. Und nun ticken also die Uhren auf der Eskalationsskala ein bisschen schneller. Christian Buttgereit.
Ein Regierungssprecher in Teheran sagte, auf Anweisung des Präsidenten werde das erlaubte Maß von 3,67% innerhalb weniger Stunden überschritten. Präsident Rouhani hatte angekündigt, Uran je nach Bedarf auf 5-20% anzureichern. Vize-Außenminister Arakchi bezeichnete die höhere Urananreicherung als legitim und im Rahmen des Atomabkommens. Es gehe nicht darum, die Vereinbarung zu brechen, sondern zu retten, so der Vize-Außenminister. Zuvor hatte der französische Präsident Macron mehr als eine Stunde lang mit seinem iranischen Amtskollegen Rouhani telefoniert. Macron kündigte an, sich um eine Wiederaufnahme der Gespräche mit allen Vertragspartnern bis zum 15. Juli zu bemühen. Die iranische Seite hatte sich grundsätzlich zu Gesprächen mit den USA bereit erklärt. Allerdings macht es Iran zur Bedingung, dass alle US-Sanktionen gegen das Land zuvor aufgehoben werden, was als unrealistisch gilt. Iran hatte vor 60 Tagen mit der höheren Urananreicherung gedroht, sollte es den verbliebenen Vertragspartnern des Atomabkommens nicht gelingen, dem Land trotz der US-Sanktionen wirtschaftlich zu helfen. Sollte das auch weiterhin nicht der Fall sein, kündigte Iran in weiteren 60 Tagen zusätzliche Maßnahmen an. Dabei könnte es darum gehen, den Schwerwasserreaktor Arak zu reaktivieren.
Christian Buttgereit berichtete, die Fußballerinnen aus den USA sind die neuen Weltmeisterinnen durch ein 2:0 gegen die Niederländerinnen. Aus Lyon, Martina Knief.
Die USA sind ein verdienter Weltmeister und sicherten sich mit dem 2:0 Finalerfolg gegen Europameister Niederlande zum vierten Mal den WM-Titel. Die Anfangsphase gehörte den Niederländerinnen, die ohne Scheu vor den starken Amerikanerinnen agierten. Dann kamen die USA besser in die Partie. Die Tore fielen allerdings erst in der zweiten Halbzeit. In der 61. Minute traf Megan Rapinoe per Foul-Elfmeter, nachdem der Videoassistent eingeschritten war und ein Foul an Alex Morgan als Elfmeter wertete. Rose Lavelle war es in der 69. Minute, die mit einem Flachschuss das 2:0 erzielte. In einem guten Finale, in dem sich die Niederländerinnen lange sehr stark wehrten, gewannen die US-Amerikanerinnen verdient mit 2:0.
Der deutsche Film, oder besser gesagt der Film in Deutschland, wäre ohne Arthur Atze Brauner nicht denkbar. Der Berliner hat mit seiner Produktionsfirma entscheidende Impulse gesetzt im Nachkriegsdeutschland. Seine Karl-May-Filme zum Beispiel sind legendär. Und mehr als 700 Kino- und Fernsehproduktionen entstanden im Laufe der Zeit. Der Mann, der 49 Verwandte im nationalsozialistischen Terror verloren hatte, der starb im Alter von 100 Jahren in Berlin. Ein Nachruf von Frauke Gust.
Er fehlte auf keinem großen gesellschaftlichen Ereignis in Berlin. Schwarzes Oberlippenbärtchen, wie immer zu einem schmalen Streifen rasiert. Arthur Brauner, der in Berlin nur Atze genannt wurde, war Filmproduzent und Unternehmer, Gesellschaftslöwe und Charmeur. Den Namen Atze hatte er Kurt Jürgens zu verdanken.
Er hatte mich gesagt, du bist doch eigentlich in Berlin, du bist schon 30 Jahre jetzt hier, du hast so viel geschaffen, du hast eigentlich die Filmstadt hier etabliert. Man sollte dich Volkstümlicher nennen. Und so kam auch der Name Atze und so ist er mir hängen geblieben.
Arthur Brauner wurde 1918 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns im polnischen Lodz geboren. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs konnte er sich vor den Nationalsozialisten verstecken. 49 Mitglieder seiner Familie wurden während des Holocausts ermordet.
Es ist etwas, was man verdrängt, im eigenartigen Sinne. anders als die Deutschen es verdrängen. Es verdrängt, weil wenn man es sich verdrängen würde, dürfte man nicht hier leben. Man muss also versuchen, das einigermaßen Positive zu sehen, dass sich das Land irgendwie so entwickelt hat, dass die Hoffnung besteht, dass sowas niemals auch nur in Ansätzen kommen könnte.
Direkt nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 kam Arthur Brauner nach Berlin und gründete seine Firma CCC Film in Spandau. Über 500 Filme produzierte er Zeit seines Lebens, darunter mehrfach ausgezeichnete wie Die Ratten aus dem Jahr 1955 oder Der 20. Juli, der 1956 mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet wurde. Mit seinen Karl-May-Verfilmungen avancierte Brauner in den 50er Jahren zum erfolgreichsten deutschen Filmproduzenten.
Ich bin ja auch mit diesen Helden aufgewachsen, habe mich identifiziert mit Lex Wagner natürlich, als Old Shatterhand. Die Träume von zwei edlen Menschen, zwei netten Menschen, zwei ehrlichen Menschen, die ihr Abenteuer leben gegenüber Feinden, das hat mich natürlich fasziniert als Jungen.
Für die deutsch-italienische Produktion Die Gärten der Finzi-Contini bekam Arthur Brauner als Co-Produzent 1970 einen Oscar. Die für ihn wichtigsten Filme waren seine späteren Produktionen, die sich den Opfern des Nationalsozialismus widmen, wie Hitlerjunge Salomon aus dem Jahr 1989, der mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde und als sein persönlichster Film gilt.
Man kann auch einen Film wie Schindler machen, der mir zweimal abgelehnt wurde, eine ungeheure politische Aufgabe zustande bringen, zusammen mit dem Kommerz. Das ist dem Spielberg auch gelungen und das beweist, dass das Publikum aufnahmefähig ist, wenn sie spüren, dass die Wahrheit dargeboten wird.
Die Liebe zum Film hat Arthur Brauner sein ganzes langes Leben lang begleitet.
Ich habe schon mit 6 Jahren, da war ich der Schrecken meiner Mutter, jeden Tag ging ich ins Kino, jeden Tag. Habe aber nicht die Schule geschwänzt, habe länger gearbeitet, um alle Filme zu sehen. Ich habe alle Filme und alle neuen Schauspieler, alles was kam und was ich als Kind sehen durfte, habe ich eigentlich gesehen. Der Film hat mich fasziniert und wird mich auch faszinieren bis zu meinem Lebensende.
Arthur Brauner ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Und um kurz vor 11:30, da schauen wir schon mal in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Katrin Baumhöfer.
Alan Kurdi, Alex und Sea-Watch 3, die Namen dieser Schiffe sind in diesen Tagen häufig zu hören. Anlass ist ein Streit um die Aufnahme von Migranten. Die westfälischen Nachrichten aus Münster schreiben von erschütternden Bildern und von einer Botschaft an Europa. Die Bilder Geretteter, die auf den Schiffen privater Hilfsorganisationen nur mit dem Nötigsten versorgt werden können, nachdem sie zuvor vor dem sicheren Tod durch Ertrinken gerettet worden sind. Die Bilder dieser Schiffe, denen die Einfahrt in Häfen verwehrt wird und die sich daher immer auch in der Nähe einer humanitären Katastrophe bewegen. Es ist ein Bild der Schande und der Unmenschlichkeit, das das reiche Europa hier in die Welt sendet. Nach Italien hatte zunächst auch Malta der Alan Kurdi das Anliegen verweigert. Darauf bezieht sich die Ludwigsburger Kreiszeitung in ihrem Kommentar. Man kann Italien und Malta eine Verachtung humaner Werte vorwerfen. Tatsache ist aber auch, dass der große Rest der EU nicht viel besser ist, denn er hat die Staaten an den südlichen Außengrenzen der Gemeinschaft in der Flüchtlingsfrage allein gelassen. Es kann doch nicht ernsthaft von Schiff zu Schiff entschieden werden, meint auch die Dithmarscher Landeszeitung aus Heide. Die EU muss dringend einen Modus finden, der Asylbewerbern legale Wege zu einem ordentlichen Verfahren eröffnet, ohne einzelne Mitgliedstaaten übermäßig zu belasten. Es ist Zeit für eine neue EU-Mittelmeer-Konferenz. Auch der Mannheimer Morgen sieht den grundlegenden Fehler, Zitat, im Fehlen eines EU-weit funktionierenden Verteilungssystems und schlägt vor, Mitgliedsländer sollten es über empfindliche Kürzungen von EU-Geldern zu spüren bekommen, wenn sie sich jeder Kooperation entziehen. Notwendig sind darüber hinaus Auffanglager außerhalb der EU, in denen unter ihrer Regie zu menschenwürdigen Bedingungen Anträge auf Asyl gestellt werden können. Die Süddeutsche Zeitung ergänzt, zudem braucht die EU eine Rettungsmission. Es darf nicht sein, dass fast nur Nichtregierungsorganisationen Menschen vor dem Ertrinken retten und erst recht nicht, dass die Menschenretter für ihren Einsatz bestraft werden. Der Einwand ihrer Kritiker, dass Rettungseinsätze mehr Flüchtlinge anziehen und das Geschäft der Schlepper erleichtern, lässt sich nicht belegen. Und wer fliehen muss, der flieht. Zum nächsten Thema ins Inland. Die Deutsche Bank hat massive Stellenstreichungen angekündigt. Christian Sewing macht ernst, schreibt dazu die Stuttgarter Zeitung. 18.000 Stellen will der Deutsche Bankchef in den nächsten Jahren abbauen. Das ist bitter für die Betroffenen, aber unumgänglich. Das Institut kann sich den in besseren Zeiten aufgebauten Personalbestand nicht mehr leisten. Treffen dürfte der Stellenabbau vor allem die Mitarbeiter der hauseigenen Investmentbank. Besonders fatal, findet die Rheinpfalz aus Ludwigshafen, die Bank ist selbst schuld an ihrem Desaster. Es war nicht die Finanzkrise, die den Untergang der Deutschen Bank einleitete. Es ist nicht die anhaltende Niedrigzinspolitik, mit der alle anderen Banken ebenso zu kämpfen haben. Es war die fehlende oder falsche Strategie.
Katrin Baumhöfer mit der Presseschau. Vielen Dank. Soweit unsere Spätausgabe. Das war der Tag. Ich sage Tschüss für heute. Ich bin Jochen Fischer.